Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Meine Eltern wollten mit dem Auto gestern Vormittag in die Humboldtstraße in Halle an der Saale abbiegen. Da war die Ampel rot, also sind sie weitergefahren. Als sie einen lauten Knall gehört haben, sind sie ausgestiegen und haben die Reifen kontrolliert. Sie dachten, sie hätten einen Platten. Das hat mir heute ein guter Freund über seine Eltern aus Halle erzählt. Die Eltern sind durch einen Zufall nicht in die Straße eingebogen, in der gestern ein schwer bewaffneter Mann 2 Menschen getötet, 2 schwer verletzt und einen Anschlag auf eine Synagoge geplant hatte.
Ich bin mir ganz sicher, dass die ganz große Mehrheit in dieser Gesellschaft in Deutschland jüdisches Leben will. Will, dass jüdisches Leben zu diesem Land gehört.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute auf einer Gedenkveranstaltung an der Synagoge in Halle. Der Update-Podcast ist hier an diesem Donnerstag. Grüßt euch. Wo kam der Täter her? Wie war er vernetzt und warum hat er das alles gefilmt? Es gibt sehr viele Fragen momentan, die sich um den Täter des Anschlags drehen und wenige Informationen über die Opfer. 2 Tote, 2 Schwerverletzte, so neutral liest man das. Was weiß man über die Opfer? Das schauen wir uns heute genauer an. Ist das denn wahr? So völlig überrascht hat heute der österreichische Autor Peter Hahnke auf einen Anruf aus Stockholm reagiert. Angerufen hat die schwedische Nobelpreisakademie. Die wollte nämlich wissen, ob Hahnke am 10. Dezember Zeit hat, nach Stockholm zu kommen. Da werden nämlich offiziell die Literaturnobelpreise überreicht. Heute verkündet, Hahnke ist mit dabei. Literaturnobelpreis für 2019. Es gab noch einen nachzuholen, nämlich den für 2018. Den hat die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk bekommen. Welche Bedeutung haben eigentlich diese Literaturnobelpreise für die Buchhandlung um die Ecke?
Heute kamen schon die ersten Leute und ich hatte die Bücher wirklich jeweils nur einmal da. Und damit wir die hier heute noch haben, habe ich behauptet, sie sind schon weg.
Das sagt Maria, Bibliothekarin aus Berlin. Wir besuchen sie heute in dieser Podcast-Folge. Und gute Werbung kann dazu beitragen, dass wir mehr recyceln. Also dass wir den Joghurtbecher nicht ebenso in die schwarze Tonne reinkloppen, sondern eben richtig entsorgen. Aber was ist gute Werbung? Das klären wir auch an diesem 10. Oktober. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute gab es klare Worte heute Nachmittag in Halle an der Saale von Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Dieses brutale Verbrechen gestern ist eine Schande für unser ganzes Land.
Die Tat von Halle in Sachsen-Anhalt. 2 Menschen sind tot, 2 schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter festgenommen. Und im Laufe des Tages sind immer mehr Details rausgekommen. Wir wollen uns jetzt mal die Opfer anschauen und vor allem auch diejenigen, die schwer verletzt wurden bei dieser Tat. Mathis Dirkes aus unserer Nachrichtenredaktion ist dafür bei mir. Was wisst ihr über die Opfer?
Ja, also die beiden Toten, das sind eine 40-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann. Die Frau kam aus Halle, hat also direkt in der Nähe dieser Synagoge gewohnt und kam dann gestern da vorbei, als der Täter mit seinen Waffen und in dieser Kampfmontur schon unterwegs war. Sie hat ihn dann angesprochen, wurde von ihm erschossen und der 20-Jährige, bei dem war das ein bisschen anders, der war in der Nähe in einem Dönerladen, ist da ermordet worden. Er hat als Maler gearbeitet und wollte sich da wohl gerade was zu essen holen, weil er da um die Ecke auf einer Baustelle gearbeitet hat.
Das heißt, man kann sagen, die beiden sind zufällig Opfer geworden?
Sieht so aus, ja. Also genauso wie die beiden, die auch angeschossen und schwer verletzt wurden. Das war ein Ehepaar, 40 und 41 Jahre alt. Das war ja nicht direkt in Halle, sondern in Landsberg, nochmal 15 Kilometer weiter. Der Täter ist ja nochmal mit dem Auto geflüchtet, eben nach Landsberg. Diese beiden hatten da ein Geschäft und sind dann mit ihren schweren Schussverletzungen ins Krankenhaus gekommen, wurden gestern noch notoperiert und sind jetzt zum Glück nicht mehr in Lebensgefahr.
Der Täter hat aber auch noch auf andere Menschen geschossen. Also die 4 waren jetzt nicht die einzigen. Ne?
Die 4 waren nicht die einzigen. Ja, er hat noch auf mehrere andere gefeuert. Ihm wird deshalb neben den 2 Morden eben auch versuchter Mord in 9 weiteren Fällen vorgeworfen. Was er ja zum Glück nicht geschafft hat, ist, in die Synagoge direkt reinzukommen. Wenn er das geschafft hätte, können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass es noch deutlich mehr Opfer gegeben hätte.
Und trotzdem gab es gestern relativ schnell Kritik daran, dass keine Polizeistreife vor der Synagoge stand, so wie das in anderen Orten in Deutschland eben auch ist vor Synagogen. Hätte das vielleicht verhindern können, diese Tat noch weiter. Wie haben die Behörden das heute erklärt?
Ja, der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, hat da was zugesagt. Er meinte, es gab für diese Synagoge in Halle eine sogenannte Gefährdungsanalyse von den Sicherheitsbehörden, was die so alle paar Jahre mal machen. Mit dem Ergebnis, dass es eben keine akute Gefahr gäbe. Deshalb hat man die sogenannte Schutzmaßnahme 6 entschieden. Habe ich auch noch nie vorher gehört. Mhm. Unregelmäßige Bestreifung ist dann da das Ergebnis. Und das heißt, also da soll dann immer in unregelmäßigen Abständen eben Polizeiwagen vorbeifahren. Mehr aber eben auch nicht. Und Innenminister Stahlknecht hat dann dazu gesagt, das war im Rückblick auf jeden Fall zu wenig.
Das zeigt uns, dass eine Gefährdungslage, die ein Bundeskriminalamt erstellt, ein Landeskriminalamt erstellt. In einer Zeit, wo Menschen anfangen, sich zu radikalisieren, nur bedingt noch tauglich ist in solchen Fällen.
Was heute alle Politiker gesagt haben, es soll überall in Deutschland der Schutz von Synagogen nochmal überprüft und dann wahrscheinlich auch verstärkt werden. Und Bundesinnenminister Seehofer und Justizministerin Christine Lambrecht, die haben heute beide auch gesagt, sie wollen mehr gegen Hass im Internet unternehmen.
Lass uns noch kurz über den Täter reden. Stefan B., 27 Jahre, ein Rechtsextremer, hat sich offenbar im Internet radikalisiert. Was wissen wir noch über ihn?
Ja, wir wissen, dass er eben schwere Waffen dabei hatte, die er wohl auch teilweise selbst zusammengebaut hat, kiloweise Sprengstoff in seinem Auto. Er hat seine Taten gefilmt, er hat eine Art Manifest ins Internet gestellt, hat sich wohl auch an Taten wie der in Christchurch in Neuseeland orientiert. Aber insgesamt muss man sagen, gibt es noch deutlich mehr Fragen als Antworten. Zum Beispiel Fragen wie, wie ist er überhaupt an diese Waffenteile rangekommen? Hatte er Helfer? Hatte er Leute, die irgendwas wussten, die ihn vielleicht übers Netz auch angestachelt haben? Also vieles noch unklar.
Es gibt immer mehr Fragen als Antworten, wenn sowas passiert ist. Auch für Generalbundesanwalt Peter Frank. Er spricht heute von Terror. Es sei das Ziel des Festgenommenen gewesen, ein Massaker anzurichten. Er hat selbst Fragen gestellt, auch zu den Hintergründen heute bei der Pressekonferenz in Halle an der Saale. Ich habe Antworten bekommen von ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Und Holger Schmidt findet, der Generalbundesanwalt hat sich an zwei Punkten heute ganz erstaunlich festgelegt.
Er hat nämlich, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, klipp und klar gesagt, dass das Video, das im Internet kursiert, zum Täter gehört. Und auch, dass das Manifest, also das PDF-Dokument mit einer Darstellung der Waffen und dann einer Rechtfertigung oder zumindest einer Erklärung, was der Täter wollte, dass das ebenfalls zu dem Fall gehört. Das ist ja etwas, wo wir uns in der Berichterstattung in den letzten 24 Stunden sehr schwer getan haben, weil klar war, wenn sowas im Internet nach so einer Tat auftaucht, das kann auch gefälscht sein, da muss man ganz vorsichtig sein. Und da war ich wirklich sehr erstaunt, wie schnell und deutlich der Generalbundesanwalt diese Dinge ganz eindeutig mit dem Fall in Verbindung gebracht wird. Und dadurch wissen wir auch nach meinem Eindruck viel mehr gesichert jetzt über die Motivation und über das, was der Täter da tatsächlich vorhatte.
Unsere Justizministerin Christine Lambrecht, die spricht von einer rechtsextremistischen, antisemitischen Tat und einem Einzeltäter. Wie kann sie sich da so sicher sein?
Ja, ich glaube, das mit dem Einzeltäter, da muss man auch, wenn die Justizministerin natürlich ganz besonders gut wissen muss, was so ein Wort bedeutet, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das wurde auch heute bei der Bundesanwaltschaft sehr differenziert dargestellt. Alle gehen im Augenblick davon aus, dass gestern mit Stefan B. ein Mann unterwegs war, der diese ganzen Taten begangen hat. Und das ist deswegen wichtig, weil es ja gestern von ersten Augenzeugen und auch von der Polizei Hinweise darauf gab, es könnten zwei oder drei Täter da unterwegs sein. Und da geht man eben klipp und klar davon aus, das ist einer alleine gewesen. Aber die große Frage, und das beschäftigt auch die Polizei in Halle und am Wohnort des Täters gerade ganz massiv ist, hat ihm jemand geholfen und wo kommen die ganzen Sachen her, mit denen er da kämpfen und töten wollte? Also die Chemikalien für den selbstgemachten Sprengstoff, die technischen Einrichtungen, die er brauchte, um sich die Waffen teilweise selber zu bauen. Wo sind diese ganzen Dinge hergekommen? Und da spricht nach den ersten Ermittlungen schon viel dafür, da ist einiges aus dem Darknet gekommen, also aus dem Teil des Internets, in dem die kriminellen Geschäfte abgewickelt werden. Und da ist es sehr gut möglich, dass man da auch noch Spuren findet zu Menschen, die ahnen oder wissen könnten, was der Täter tatsächlich vorhatte.
Wie beurteilst du das denn? Was ist die größere terroristische Bedrohung? Die Waffen, die der Festgenommene hatte oder diese Art von Selbstinszenierung, dass das weltweit übertragen wurde?
Ich würde das eigentlich ungern gegeneinander aufrechnen. Es ist beides wirklich erschreckend gewesen gestern. Es ist für mich bei dem Anschauen des Videos eigentlich sehr deutlich gewesen, dass der Täter mit seiner Tat erstens an den Attentäter von Christchurch in Neuseeland anknüpfte. Der hat ja auch ein Video von seinem Massaker in einer Moschee, bei dem ja viel mehr Menschen ums Leben gekommen sind, ins Internet gestellt. Und ich finde, ganz viel, was der Täter gestern getan hat, erinnert ganz stark an dieses Video. Und ich habe die große Sorge, dass der Täter von Halle tatsächlich inspiriert worden ist, so wie möglicherweise andere Täter weltweit inspiriert werden könnten durch solche Videos. Und dann ist da das, was er an Waffen, selbstgebaute Schusswaffen und selbstgebaute Sprengsätze dabei hat. Auch das hat mich durchaus beeindruckt, denn ich kenne aus anderen Ermittlungsverfahren immer wieder, dass es eine ganze Reihe von Gruppierungen, egal ob jetzt rechtsextrem oder islamistisch, gibt, von Menschen, die versuchen, selber Sprengstoff und selber Waffen herzustellen. Und oft scheitert das einfach schon am Handwerk. Und das, was man da gestern gesehen hat, das das sah alles wirklich schon ziemlich gelungen in Anführungszeichen aus. Und das ist natürlich alles andere als gut.
Ich würde gerne noch über einen Aspekt sprechen. Innenminister, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU, der sagt nämlich heute, auch einige Vertreter der AfD stünden in der Verantwortung mit dem, was da passiert ist. Er sieht sie als geistige Brandstifter und andere Politiker stimmen ihm zu. Wie beurteilst du diesen Vorwurf?
Ich sehe das ähnlich, jetzt ohne eine konkrete Partei zu meinen, wobei natürlich ganz klar ist, dass es innerhalb der AfD in den extremen Bereichen auch diese extremen Scharfmacher gibt. Aber es geht mir jetzt gar nicht um eine Partei, es geht mir um eine Kultur oder Unkultur, gerade in der Kommunikation im Internet, wo wirklich hemmungslos über Randgruppen, über andere hergezogen wird, wo Gewaltfantasien eine Rolle spielen, wo es einfach scheinbar grenzenlos, ja, fremdenfeindlich und Andersdenkenden feindlich ist. Und ein solches Klima insgesamt, das ist meine große Sorge, das bestärkt Leute, die selber Hassideen haben. Je mehr die davon mitkriegen, je mehr die davon hören, desto eher glauben sie, dass das, was sie denken, tatsächlich mehrheitsfähig ist. Und das ist doch eigentlich auch ganz klar bei der Tat. Der Täter hat das ins Internet gestellt, weil er der Meinung war, dass es weltweit viele Menschen gibt, die das gut finden, was er tut. Und wenn ein Täter diesen Eindruck hat, das ist wirklich fatal, weil das kann solche Taten tatsächlich befördern.
Und weil er wahrscheinlich auch Anerkennung haben möchte. ARD-Terrorismus-Experte war das, Holger Schmidt, über die Hintergründe und den Stand der Ermittlungen zum Anschlag von Halle an der Saale von gestern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was bitteschön wird eigentlich aus unserem Müll? Zum Beispiel aus dem Joghurtbecher. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht so richtig. Ich hoffe natürlich, dass der irgendwo weiterverwertet wird. Aber ich kann diese Kette jetzt irgendwie nicht aufbeten. Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich schade, dass man da so schlecht informiert ist drüber. Eine Studie aus den USA hat herausgefunden, Menschen, denen per Werbebotschaft gezeigt wird, schau mal, aus deinem Abfall kann was Neues werden, die achten besser darauf, ihren Müll auch richtig zu entsorgen. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich diese Studie für uns genauer angeschaut und dazu auch recherchiert, ob in Deutschland eigentlich genug Werbung für Recycling gemacht wird. Die Forschenden haben aus den USA den Probanden verschiedene Werbeplakate gezeigt. Was war da drauf?
Verschiedene Müllsorten und eben verschiedene Botschaften. Also Plakat 1 zeigt ein Papier, eine Plastikflasche und eine Dose, kleine Mülleimer und dann die Message, please recycle, also bitte recyceln. Mhm. Dann Plakat 2, da gibt es die Nachricht, gib Wertstoffen ein neues Leben. Und man sieht dann neue Dosen, neues Papier und Plastik. Und dann Plakat 3, da wird gezeigt, dass aus dem Müll ganz neue Produkte werden. Also Gitarre, Jacke, Fahrrad ist da drauf. Und dieser Ablauf der Studie, der war dann so, die Probanden und Probandinnen, die sollten ein paar Fragen zu dem einen der drei Plakate beantworten, das ihnen gezeigt wurde. Und dann ihr Schmierpapier am Ende entsorgen. Und bei den Leuten, die gesehen haben, ey, aus meinem Müll, da kann was Neues werden, also Plakate 2 und 3, lag die Wahrscheinlichkeit, dass die ihr Schmierpapier richtig entsorgen bei 80% und bei den anderen, bei Plakat 1, nur bei 50%.
Also wir halten fest, dieses reine bitte entsorgen bringt weniger, als wenn wir das schöne neue Produkt aus dem Recyclingmaterial zu sehen bekommen.
Ja genau, das ist die Erkenntnis der Forschenden. Die haben noch weitere Tests durchgeführt, zum Beispiel mit Online-Werbung zu Jeans. Da wurde gesagt, die können zu Hausisolierungen werden und auch da war das Ergebnis, wenn du diesen Transformationsprozess siehst, dann achtest du mehr aufs richtige Entsorgen.
Wenn wir jetzt mal zu uns nach Deutschland schauen, ehrlich gesagt ist mir eine Werbung diesbezüglich eigentlich nicht aufgefallen. Also, dass eine Werbung zeigt, irgendwie, weiß ich nicht, Citylight-Plakat oder Poster, irgendwas, das könnte aus deinem Müll werden. Wird denn diese Technik bei uns überhaupt benutzt?
Ja, vereinzelt schon, aber meistens in so einer leicht abgewandelten Form. Einerseits von den Firmen. Die Firma Frosch wirbt zum Beispiel damit, dass ihre Spülmittelflaschen aus recyceltem Plastik hergestellt werden. Oder die Märkte DM, Rossmann und Globus, die kennzeichnen mittlerweile Verpackungen, die aus mindestens 70% Rezyklat, also recyceltem Plastik, bestehen, da direkt am Regal. Also da ist dann so die Message, guck mal, dieses Produkt ist aus altem Plastik gemacht und wenn du dieses Produkt kaufst, dann unterstützt du das Recycling. Andererseits sind diese Infokampagnen aber auch Aufgabe von den Kommunen.
Wie hängen die denn da drin?
Ja, die Kommunen, die haben quasi so eine Art Aufklärungsaufgabe. Und zwar, weil Mülltrennung in Deutschland nicht nach der einen Regel funktioniert, sondern es eben verschiedene Systeme gibt. Und die sollen dir das System deines Wohnorts klar machen. Denn nur wenn da richtig getrennt wird und möglichst viele Leute ihr Plastik wieder in den Kreislauf bringen, dann kann eben was Neues draus gemacht werden. Das ist die Grundlage dieser ganzen Nummer.
Lass mal drauf schauen. Wie genau machen die Kommunen denn das?
Ja, es gibt zum Beispiel sogenannte Abfallberater, die in Schulen gehen und Kindern erklären, wie Mülltrennung eigentlich geht. oder die in Abfallberatungsstellen arbeiten. Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe kritisiert aber, dass diese Beratung eher passiv abläuft.
Das heißt, wenn man eine Anfrage hat, dann wird einem auch weitergeholfen. Aber eine aktive Abfallberatung, also dass wirklich Werbespots gezeigt werden, dass auch erklärt wird, was wohin gehört, das ist relativ wenig ausgeprägt. Und da könnte tatsächlich noch deutlich mehr gemacht werden.
Das soll sich jetzt aber ändern, hat mir Norbert Völl vom Grünen Punkt erklärt. Die dualen Systeme in Deutschland haben zusammen mit der Kommune Euskirchen so eine Infokampagne getestet, die nächstes Jahr dann auch in ganz Deutschland kommen soll.
Also doch Werbespots und so weiter. Ne?
Ja genau, die haben Radiospots getestet, Plakatwerbung, aber auch mit Infoständen gearbeitet, mit Flyern und so weiter. Und Völl sagt, der Test hat geklappt, die Leute hätten besser getrennt.
Wir haben auch Sortierversuche gemacht in der Sortieranlage, die gesammelten Abfallmengen sortiert und haben festgestellt, dass das Gemisch tatsächlich besser geworden ist. Wir hatten dann weniger Fehlwürfe da drin. Das hat also offensichtlich was gebracht.
Ja, das erhoffen Sie sich dann natürlich auch, wenn Sie die Kampagne in ganz Deutschland starten nächstes Jahr.
Was könnten denn zum Beispiel die Firmen machen, damit wir noch besser motiviert werden, richtig trennen und vor allem dann die richtigen Produkte zu kaufen?
Ja, besser kennzeichnen einerseits, also klar machen, das hier ist eine Verpackung aus recyceltem Material. Sie könnten auch mehr werben, das nimmt auch zu. Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe warnt aber an der Stelle.
Man muss hier sehr stark aufpassen, dass es dann nicht in Greenwashing überschwingt. Und das ist leider oft der Fall, wenn die Unternehmen dann einen kleinen Umweltvorteil oder auch nochmal gar keinen Umweltvorteil als ja, den großen verkaufen und damit versuchen, ihre Produkte eben grün zu färben.
Ja, was aber eigentlich das Sinnvollste wäre, wenn die Firmen nicht an der Kommunikation, sondern an den Verpackungen selber arbeiten würden. Da geht noch einiges, sagt Norbert Völl vom Grünen Punkt.
Etwa ein Drittel der Kunststoffverpackungen, die in Deutschland auf den Markt kommen, sind nicht oder nur schlecht recyclingfähig. Das liegt an der Materialzusammensetzung oder auch an der Gestaltung der Verpackungen selber.
Ja, der Grund ist oft Mischplastik. Das kann man nicht mehr trennen, auch wenn wir schön alles in die richtige Tonne schmeißen. Aus reinem Plastik, wie zum Beispiel Polypropylen, das ist eine Plastikart, daraus sind Joghurtbecher oft gemacht, kann nämlich dann echt was Neues werden, zum Beispiel Waschwannen oder auch Einkaufskörbe.
Recycling ist eine wichtige Nummer, es klappt nur oft nicht, weil wir auch oft nicht wissen, was damit passiert und weil wir nicht motiviert sind. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, unsere Kollegin Kerstin Roskowski hat eine Podcast-Reihe bei uns gemacht, ohne Müll. Kerstin will's schaffen, findet ihr bei uns auf der Seite deutschlandfunknova.de oder in eurer Podcast-App. Und in der neuen Staffel wird es im Dezember dann nur um Plastikmüll gehen, wie der rezykliert wird auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nein, nein, das ist keine Invasion von uns, das lediglich der Versuch, da mal eine Sicherheitszone einzurichten. Der türkische Präsident Erdogan, der will auf keinen Fall, dass man bei seinem Einsatz von Artillerie, Panzern und Kampfflugzeugen in Nordsyrien von einer Invasion spricht. Die kurdische Miliz YPG soll bekämpft werden. Erdogan sieht sie als Ableger der verbotenen türkisch-kurdischen Arbeiterpartei PKK. Und seit gestern schon fliegt das türkische Militär in Nordsyrien Luftangriffe. Heute Nacht haben dann auch türkische Bodentruppen die Grenze überschritten. Unser Korrespondent Christian Buttgereit ist im Grenzgebiet momentan zwischen der Türkei und Syrien unterwegs und jetzt mir zugeschaltet. Christian, wo bist du genau und wie ist aktuell die Lage dort?
Ich bin in Akçakale, das ist in der Türkei, direkt an der Grenze zu Syrien. Hier gegenüber ist Tal Abyad, eine syrische Stadt. Akçakale hat so 120.000 Einwohner. Es leben auch relativ viele Syrer hier, die als Flüchtlinge hergekommen sind. Aber hier war eben einer der ersten Orte, wo gestern diese Offensive begonnen hat. Und man hat heute, als wir kamen, auch Rauchwolken gesehen. Auf der anderen Seite der Grenze vor allem schwarze und dunkelgraue. Und jetzt ist der Himmel schwarz, jetzt sieht man das nicht mehr. Im Moment haben wir auch keine Luftangriffe, die wir beobachten oder hören können. Aber es gibt immer wieder Geschützfeuer hier, ab und zu auch Gewehrfeuer und ab und zu hören wir Detonationen. Das auf der syrischen Seite. Allerdings sind von der syrischen Seite eben heute auch Granaten hier rüber geflogen. Hier in Akçakale sind zwei Leute getötet worden, etwa 40 verletzt. Und zum Teil hört sich das schon relativ nah an.
Wie reagieren die Menschen in Akçakale auf das, was da passiert? Du hast mir gesagt, ihr konntet auch mit den Menschen dort sprechen. Wie bewerten die das alles?
Thank you. Ja, also das ist auch sehr unterschiedlich, das ist ganz interessant. Wir hier sind in einem Park quasi hier, wo auch noch einige Männer draußen sind, zum Teil auch hier im Gras gebetet haben, als der Muezzin eben rief. Ansonsten interessiert schauen, was Journalisten halt alles so machen. Also viele stehen schon hinter dieser Offensive, aber manche sagen hinter vorgehaltener Hand und dann lieber auch bei ausgeschalteten Mikrofonen. Naja, letztendlich haben wir das Erdogan zu verdanken, der hat hier irgendwie alle Leute durchziehen lassen, der hat den IS hier durchziehen lassen und die haben sich schon gewundert, dass eben ja auf syrischer Seite doch auch viele Waffen rangekarrt werden aus vielen Teilen der Welt, dass man eben so JPG-Leute aufrüstet und dabei schon immer so ein mulmiges Gefühl gehabt. Also die fühlen sich nicht bedroht dadurch, dass jetzt hier ständig geschossen worden wäre, sondern eher dadurch, dass sie nicht richtig wussten, was passiert denn da auf der anderen Seite. Es gibt auch welche, die sagten, ja, wir würden am liebsten gleich mit der türkischen Armee hier rüberziehen in den Krieg, aber es gibt eben auch Zweifel, dass diese Gründung der Sicherheitszone letztendlich funktionieren kann.
Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu, die meldet heute, dass zwei Dörfer von Terroristen gesäubert worden seien. Das ist die Vokabel, die man da benutzt. Erdogan selbst sagt, ja, diese Offensive, die hat schon 109 Terroristen getötet. Wie kann eigentlich die türkische Miliz so sicher sein, dass hierbei nicht die Zivilbevölkerung angegriffen wird? Das Gegenbeispiel hast du ja gerade genannt mit der Granate, die dort bei ihren Akçakale eingeschlagen ist.
Genau, aber das war eben die Zivilbevölkerung auf der türkischen Seite, die eben von einer kurdischen Granate getroffen wurde. Aber umgekehrt, natürlich kommen Zivilisten zu Schaden. Das ist ganz klar. Es wird auch von zahlreichen Verletzten und doch ein paar Dutzend getöteten Zivilisten auf der anderen Seite gesprochen. Das sind alles Angaben, die sich nicht genau überprüfen lassen. Aber allein die Aussage, dass eben 60.000 Menschen jetzt schon auf der Flucht sind aus diesem relativ kleinen Gebiet, das ist ein Streifen von etwa 120 Kilometer Länge und 5 Kilometer Breite, um den es dann in erster Linie geht. Ein Verbund von Hilfsorganisationen sagt, es sind 1,65 Millionen Menschen, die in die Flucht geschlagen werden könnten. Und das sind natürlich auch Dinge, die uns in Europa nicht kalt lassen sollen.
Christian Buttgereit für Deutschlandfunk Nova aus dem Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien in der türkischen Stadt Akçakale ist er. Die Türkei führt dort eine Militäroffensive in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz JPG seit gestern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute Mittag, Börshuset, Altstadt Stockholm.
Varmt välkomna till Svenska Akademin och Börshuset. Akademin har just sammanträtt och beslutat om 2018.
Geht um den Literaturnobelpreis 2018, 2019 und 18.
Nobelpriset i litteratur för år 2018 tilldelas den polska författaren Olga Tokarczuk.
Olga Tokarczuk also för 2018 och 19.
Nobelpriset i litteratur för år 2019 tilldelas den österrikiska författaren Peter Handke.
Peter Handke. Ist das wahr, soll er gesagt haben, nach dem Anruf aus Stockholm. Und Olga Tokarczuk hat erstmal das Auto rechts ranfahren müssen, als sie den Anruf bekommen haben. Haben sich aber beide sehr gefreut darüber. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert hat heute beide getroffen. Tokarczuk und Handke, und zwar als Bücher in einer Buchhandlung in Berlin. Hallo Magdalena.
Hallihallo.
Wie ist denn bei euch die Auszeichnung heute angekommen, sag mal?
Also wir sitzen hier, ich muss mal ganz kurz das Szenario erklären, in einer wunderschönen Buchhandlung im Ocelot in Berlin-Mitte und hier gibt es lauter eingelassene Sofas. Hab mich hier mit der Buchhändlerin Maria-Christina Piwowarski in einer so einer kleinen eingelassenen Bank in der Kinderabteilung niedergelassen, wo es gerade ein bisschen friedlicher zugeht. Und ihr habt das heute Mittag hier gestreamt, hast du schon erzählt. Wie ist das bei euch angekommen, die Entscheidung?
Das ist jedes Mal total aufregend. Wir können morgens gar nicht frühstücken und dann fangen wir irgendwie plötzlich so an zu denken, okay, und machen intern so ein Tippspiel als Team. Und als dann 13 Uhr der Livestream startete, war der ganze Laden quasi erfüllt von dieser Akademie-Verkündung und das war mega aufregend.
Und was sagst du? Ich war ja heilfroh. Wow, ich kenne einen Namen, Peter Handke, habe ich schon mal gehört. Er hat das Drehbuch geschrieben, Der Himmel über Berlin, kennt man auf jeden Fall auch. Was sagst du? Ist das gerechtfertigt?
Das war auch unser erster Impuls, dass wir gedacht haben, oh Gott sei Dank, wir kennen beide. Und mein zweiter Impuls war auch sofort, Gott sei Dank, paritätisch, es ist auch eine Autorin dabei. Und dann kam bei mir aber auch so ein bisschen die Idee, okay, ist aber schon sehr mitteleuropäisch zentriert gedacht. Also die literarische Welt ist ja unfassbar groß. Und ich finde es auch immer ganz großartig, eben über den Literaturnobelpreis wirklich Autorinnen und Autoren kennenzulernen, die ich vielleicht gar nicht aussprechen kann, die ich überhaupt nicht kenne. In dem Fall habe ich sogar von beiden was gelesen. Das war quasi Heimspiel.
Was hast du so gelesen, Thilo?
Ja, ich habe viel gelesen bei euch in der Kinderecke, Der kleine Vampir zum Beispiel. Zumindest Der Himmel über Berlin ist mir geläufig von Handke. Ja. Welche Bücher hast du denn von den beiden in der Buchhandlung gefunden?
Wir haben tatsächlich drei hier liegen und Peter Handke, Die Obstdieben, ist ein Taschenbuch, gute 500 Seiten. Und Olga Tokarczuk, ja, das sind zwei Wälzer. Den einen, der wiegt wahrscheinlich 3-4 Kilo. Das sind, ich habe gar nicht vorhin nachgeguckt, warte, bestimmt 1000 Seiten hat das bestimmt. Die Jakobsbücher ist jetzt erst Anfang Oktober im Kamper Verlag erschienen. Und du hältst ein sehr schönes, gefällt mir optisch sehr gut, das heißt Unrast mit 2-3 bunten Federn vorne drauf. Welches davon hast du gelesen?
Genau dieses wunderschöne Unrast in der Übersetzung von Esther Kinski ist das auch erst Anfang des Jahres wieder neu aufgelegt worden im Kamper Verlag.
Guten Riecher gehabt der Verlag offenbar.
Und ich muss aber mal einhaken an der Stelle, ihr beiden, Maria Christina, Unrast habe ich gelesen, ist ja unglaublich schwer, das liest ja nicht nebenbei. Das ist ja wohl anspruchsvolle Literatur.
Ja, das denkt man immer so, aber ich war unglaublich begeistert, wie fluffig sich das doch liest. Also es sind so ganz viele lose, wie so Versatzstücke, Erzählungen von Menschen, die eben in Bewegung sind, die im Wandel sind, irgendwie die wirklich unterwegs sind. Und man kann das auch sehr, sehr gut in kleinen Dosen lesen.
Also ich höre einen absoluten Weihnachtsgeschenketipp hier schon mal raus.
Total.
Was sollten wir denn noch über diese beiden, über die Autorin und den Autor wissen? Was sagt die Buchhändlerin?
Also zu Olga Tokarczuk muss ich vielleicht sagen, die hat ganz große Aufmerksamkeit bekommen 2018 für die englische Übersetzung von Unrast. Da hat sie wirklich diesen Man Booker International Preis bekommen und spätestens seitdem ist die wirklich ein Begriff in der literarischen Welt. Sie hat quasi jeden polnischen Literaturpreis abgesahnt, den man absahnen kann und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir eben über den Tellerrand hinauslesen und Polen ist ja ein Nachbarland von uns, dass wir da auch Bescheid wissen, wer da die Autorin gerade der Stunde ist.
Absolut. Und noch ein Wort zu Peter Handke. Was hast du von ihm gelesen?
Wunschloses Unglück, in dem er sich mit dem Selbstmord seiner Mutter beschäftigt. Ein ganz kleines, schmales, sehr intensives Buch. Ich finde ihn politisch immer nicht ganz so einfach. Aber es hat mich auch nicht wahnsinnig überrascht, dass er den Preis heute bekommen hat.
Die Publikumsbeschimpfung läuft im deutschen Theater seit vielen Jahren. Ich habe mir direkt mal Karten bestellt, um mich weiterzubilden. Man muss ja immer dranbleiben.
Ja, lass dich dann ordentlich mal beschimpfen. So. Magdalena Bienert für Deutschlandfunk Nova. Sollen wir noch eine Runde spielen?
Sehr gerne. Wir haben jetzt hier ja 3 Bücher. Ich nehme jetzt 2 davon, eins von Handke und eines von Tokarczuk. Mhm. Und du darfst mal raten, weil du ja auch so wahnsinnig belesen bist, was du glaubst, von wem der letzte Satz ist.
Oh.
Ja?
Mhm.
Also entweder Tokarczuk oder Handke. In ihrem Lächeln verbirgt sich, wie uns scheint, ein Versprechen, dass wir vielleicht Neugeborene werden. Diesmal zur rechten Zeit am rechten Ort.
Tokarczuk, ganz klar.
Checker.
Ja, also das ist schon so verschwurbelt geschrieben. Das muss auf jeden Fall von Olga Tokarczuk sein. Und Handke, hast du auch noch was?
Ja, das ist ganz schnell gemacht. Maria Christina, liest du noch mal kurz?
Der letzte Satz der Obstdiebin. Ewig seltsam. Punkt.
Keine weiteren Fragen mehr. Maria Piwowarski, Bibliothekarin aus Berlin und Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert waren das über die beiden Literatur-Nobelpreisträger, die heute bekannt geworden sind. 830.000 Euro gibt es übrigens einmal für Olga Tokarczuk eben für 2018 und für Peter Handke eben das gleiche Geld nochmal für 2019. So hoch dotiert ist der Literatur-Nobelpreis.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Snooze kennt man bei uns wahrscheinlich eher als Funktion, dass man das Rumliegen im Bett morgen nochmals verlängert. Morgens aufs Handy, schön Schlummerzeit verlängern. Snooze mit S-N-U-S geschrieben. Das ist eine Bezeichnung für Oraltabak. Tabak in so einem Art kleinen Teebeutelchen, den man sich dann unter die Lippe klemmt, Oberlippe meistens, und über das Zahnfleisch kommt dann das Nikotin ins Blut. Das alles ohne Rauch. Wie bei der Zigarette. Snus hat in Skandinavien eine lange Tradition und in der EU ist der Verkauf außer in Schweden verboten. Eine Tabakfirma aus dem Allgäu will das jetzt ändern, will den Verkauf jetzt legal machen. Auch bei uns hier vorm Gericht in Ansbach wurde da heute angefangen, darüber zu verhandeln. Es gibt noch kein Ergebnis. Ich habe darüber mit Michael aus Nürnberg gesprochen. Er snoost schon eine ganze Weile, unter anderem auch beim Sport.
Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch eher gekommen durch den Sport. Es nehmen ja auch eigentlich relativ viele Sportler, weil es eben nicht den negativen Effekt vom Rauchen hat, dass es auf die Kondition geht. Und ich spiele eben Unterwasser-Rugby. Und das ist auch ein Sport, der in Skandinavien sehr groß verbreitet ist. Und bei den ganzen Turnieren kommt man halt immer wieder mit Schweden, Dänen, Norwegern und so zusammen in Kontakt. Und naja, irgendwie führt da eins zum anderen. Und deswegen nehmen es auch relativ viele Wassersportler.
Nimmst du es denn während des Sports oder danach oder davor? Ich habe gelesen, es gilt ja auch als Dopingmittel.
Ja, es ist zumindest irgendwo in diesem Doping-WADA-NADA-Reglement ist es drinnen. Aber zumindest, soweit ich weiß, betrifft es uns jetzt nicht. Also während des Sports selber nimmst du es eigentlich nicht, weil du dich da ein bisschen darauf konzentrieren musst. Also ich habe es zwar beim Spiel schon mal drin gelassen, das hat, glaube ich, jeder das mal probiert, aber es funktioniert nicht so gut.
Wie würdest du denn die Wirkung beschreiben für jemanden, der es noch nie genommen hat? Wie wirkt das denn?
Naja, das ist halt die Wirkung vom Nikotin. Das ist immer ein bisschen schwieriger, es Leuten zu erklären, die es noch nie genommen haben. Aber generell kann man sagen, es ist so ein, hat einen leichten aufputschenden Effekt. Also es macht leichter für einen, sich zu fokussieren, zu konzentrieren. Wenn man zum Beispiel müde ist, macht es einen wieder ein bisschen wacher. Wahrscheinlich ein bisschen wie Koks für Arme oder sowas. Mhm. Aber
hat diese Aufputschwirkung eben.
Genau, eben. Also es hat eine aufputschende Wirkung. Es unterdrückt ja auch so ein bisschen wohl das Hungergefühl. Also auch wenn man halt viel arbeiten muss oder so, um halt fit zu bleiben, wach zu bleiben, nehmen halt viele Leute Rauchen halt oder nehmen Nikotin in anderer Art und Weise.
Jetzt lebst du in Nürnberg, das ist verboten bei uns, in Deutschland, in der EU auch. Wie kommst du denn an deinen Snus?
Also meistens muss ich sagen, lasse ich ihn mir schicken. Heutzutage gibt es da mehrere Online-Versandmöglichkeiten, die manchmal abstruse Wege machen. Von Schweden über Holland und dann von Holland nach Deutschland. Was ich auch öfter bin, dadurch, dass ich eben durch meinen Sport auch viel in Kontakt bin mit Skandinaviern, da bringt der ein oder andere mal ein paar Pakete mit oder so. Gesetzlich ist relativ kompliziert, glaube ich. Ich verstehe es auch nicht ganz. Es ist schwierig, es zu bekommen, aber seit, ja, ich würde mal bestimmt sagen, einem halben, dreiviertel Jahr haben es immer mehr größere Tankstellen in ihrem Shop auch, dass die halt meistens neben der Kasse, also nicht in dem Bereich, wo die Zigaretten und so selber sind und der Schnupftabak, sondern eher so quasi daneben, um es anzuprangern als was Neues, was sie jetzt haben, dass sie auch dann ein paar Snus-Marken und Dosen haben. Aber es ist dann auch wieder ein Unterschied, was ich jetzt, die versuchen ja ähnlich wie bei anderen Sachen immer gerne solche Gesetze und Zollsachen zu umgehen, dann werden solche Sachen, die sehen genauso aus, die Päckchen fühlen sich genauso an, wird auch genauso benutzt, nennt man dann aber Chewing Bags, also richtig kauen, man soll darauf rumkauen können. Ich habe es noch nie probiert, weil ganz ehrlich, da sie genauso aussehen wie die alten Päckchen, denke ich mir, wenn ich darauf rumkaue, dann zerreißen die und dann habe ich das ganze Zeug im Mund. Also sie werden benutzt wie der normale Snus, den man kennt, aber da ist wieder eine andere Namensgebung ist, hat man dann vielleicht wieder mehr Möglichkeiten, die Sachen einzuführen.
Das ist dann auch wieder schwedisch ausgesprochen. Snus anstatt Snus. U wird in Schweden wie Ü ausgesprochen. S-N-U-S. Oraltabak ist in Skandinavien eine große Nummer eben. In Deutschland der Konsum zwar erlaubt, der Vertrieb aber verboten. Im Allgäu wird ab heute vor Gericht verhandelt, ob sich daran was ändern wird. Snus-User Michael aus Nürnberg war das, hat uns erklärt, wie es wirkt. Das war das Update mit Thilo Jahn und Ilka Knigge.
Tschüssi.
Wir sind morgen wieder für euch da. Bis dahin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.